Willkommen im GuideCom Tech Talk. Heute mit einem Gast, der wie ich für die GuideCom arbeitet, unserem AI Engineering Lead Marc Keinhörster. Schön, dass du da bist.
Danke, freut mich dabei zu sein.
Normalerweise würde ich dich jetzt bitten, dich selbst vorzustellen, aber bei dir breche ich mal so ein bisschen mit dem Format, weil ich bei dir direkt einige Fragen zu dir habe, die ich spannend finde. Und zwar KI oder jedenfalls der generative Part, über den wir in den letzten Wochen, Monaten und Jahren relativ viel reden, ist noch recht neu. Der Job als AI-Engineer also auch. Was macht man da und wie landet man da?
Das ist eine gute Frage. Ich habe sehr, sehr früh angefangen, mich mit Daten zu beschäftigen. Damals noch mit Fast Data, mit viel mit Streaming und mit einfachen kleinen statistischen Vorhersagen zu Zeitserien. Und so nach und nach ging das immer weiter. Dann ging es so in die Richtung Big Data. Dann hatten wir auf einmal große Datenmengen. Aber es ging immer irgendwie um Energiemessung. Es ging um Sensordaten. Und so mein erster Berührungspunkt auf einmal mit KI und da, wo es dann auch in die Richtung generativ geht, da ging es nämlich dann hauptsächlich um Text, war dann im ersten Kundeneinsatz, als ich in der Beratung war, wo wir auf einmal Text erkannt haben auf Papier, wo wir versucht haben, Intentionen zu erkennen, wo wir Daten extrahiert haben, wie Kundennummern, Adressen, Anliegen. Und so kam man dann nach und nach rein. Und dann entstand plötzlich nicht mehr das Thema Machine Learning, dann gab es auf einmal Deep Learning, dann kamen auf einmal die ersten Transformer und plötzlich kam, ich glaube vor 3-4 Jahren, mit GPT-2 das erste Modell, was dann auch für den Gebrauch da war, was man benutzen konnte. Und auch da hat natürlich die Beratung keinen Halt gemacht. So, bin ich da eingestiegen.
Aber im Grunde und im Herzen Data Scientist?
Nee, im Herzen Software Engineer.
Software Engineer, okay.
Ich war nie ein guter Data Scientist.
Und was macht man jetzt als AI-Engineer?
Kommt ganz drauf an, Beraterantwort. Hauptsächlich geht es darum, im Rahmen generative KI verschiedene Modelle skalierbar oder multiplizierbar zu benutzen. Vereinfacht heißt das, es ist super viel Engineering und zum Engineering gehört immer die Möglichkeit, Dinge zu reproduzieren, Fehler nachstellen zu können, Qualität sicherzustellen. Und gerade in dem Leben der generativen KI, im seltensten Fall, machen wir das, was man früher in der KI als Training genutzt hat. Ne? Sondern generative KI und gerade die großen Sprachmodelle, das sind ja eigentlich für uns Single-Shot-Learning oder No-Shot-Learning, um ehrlich zu sein. Die lernen nicht mehr, sondern wir benutzen sie und wir geben ihnen Zusatzinformationen dabei. Jetzt verändern die sich aber so wie Softwarecode auch. Und wenn sich ein neues Modell verändert, wenn sich die Daten verändern, wenn sich vielleicht, und das ist ganz wie in Data Science, sich Trends verändern, dann müssen wir darauf reagieren und dann müssen wir schauen, ist das noch so? Das heißt, am Ende macht ein AI-Engineer nicht viel anderes, als Modelle zu integrieren, Modelle benutzbar zu machen, sie nutzbar zu machen auch für Applikationen in Code und die Möglichkeit zu haben, zu evaluieren, zu überwachen, vielleicht auch Ethikgrenzen einzubringen oder es ein bisschen erklärbar zu machen.
Also letzte Frage dazu. Machst du das für uns intern oder für unsere Kunden oder beides?
Oder beides.
Oder beides. Alles klar. Also ich denke, das ist kein Spoiler. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr über KI reden. Bevor wir aber weiter ins Fachliche einsteigen, habe ich dir wie allen Gästen 5 Schnellfeuerfragen mitgebracht, um dich ein bisschen persönlich kennenzulernen. Ich würde einfach mal mit Frage 1 losschießen. Es ist wieder sehr thematisch nah an KI. Dein Lieblings-KI-Tool?
Ich kann nur sagen ChatGPT, aber ich bin privat KI-Agnostiker.
Oha, das nimmt mir jetzt, eigentlich war das als 5. Frage vorgesehen, dann schiebe ich das jetzt trotzdem mal vor. Ich wollte nämlich sagen, dass ich darauf pokere, dass du bei deinem Jobtitel sicherlich auch privat KI nutzt, wo du da den größten Mehrwert rausziehst. Die Antwort ist gar nicht.
So gut wie gar nicht. Ich nutze es tatsächlich für meine Heimüberwachung. Das heißt, da wo KI vor 5-6 Jahren tatsächlich richtig groß war in der Bilderkennung, Personenerkennung, Gesichtserkennung, da habe ich ein bisschen was zu Hause selber gebaut. Ansonsten benutze ich sehr, sehr selten Privat-KI.
Warum? Weil du dich beruflich so viel damit auseinandersetzt, dass du sagst, privat einfach keine Lust mehr drauf? Oder erkennst du den Mehrwert nicht? Oder gibt's einen Grund, den du uns nennen möchtest?
Mir fehlen da zu Hause die Anwendungsfälle.
Okay, das ist ein Argument. Alles klar. Dann bewege ich mich jetzt ein wenig von KI weg und frage, Pizza oder Pasta?
Pizza.
Das kam wie aus der Pistole geschossen.
Welche? Margherita oder Schinken?
Oder Calzone, die drei. Fantastische Antworten. Das ist definitiv auch nicht ganz meine Top 3, aber kommt hin. Dann ein wenig mehr zur Arbeitswelt. Stiller Arbeitsplatz oder Hintergrundmusik beim Arbeiten?
Hintergrundgespräche. Ich bin immer sehr glücklich, in einem Großraumbüro zu sein, wo viele Menschen reden.
Ich kenne dich nicht gut genug, um beurteilen zu können, ob das ironisch gemeint war.
Das war ernst gemeint.
Hintergrundgespräche. Nee, Musik ja, Podcast ja, YouTube-Videos ja, gerade bei so repetitiven Aufgaben, aber Hintergrundgespräche, da bin ich immer irgendwie versucht, dann zuzuhören und kann mich dann nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Aber krass, dass du das kannst. Dann hätte ich noch Städtetrip oder Natururlaub.
50-50. Ich tendiere jetzt mal mehr zum Natururlaub, aber ab und zu in der Stadt sein ist sehr schön.
Alles klar, dann bin ich tatsächlich mit den persönlichen Fragen schon durch. Danke für die kleinen Einblicke. Und kommen wir jetzt mal zu den fachlichen. Wie bei allen Gästen habe ich dir drei Thesen mitgebracht. Die sind gegebenenfalls vielleicht ein bisschen provokanter formuliert, damit wir in eine Diskussion kommen. Ich fange direkt mit These 1 an. Natürlich alle drei Thesen zum Thema KI. These 1, Wirkung entsteht, wenn KI handelt, nicht antwortet. Was sagst du dazu?
Ja, ich stimme grundsätzlich zu. Ich glaube, so wirklich Wirkung entfalten durch KI, aber das gilt für ganz, ganz vieles, entsteht dann, wenn sie vernünftig integriert ist, im Prozess integriert ist. Und das ist dann Handeln. Das ist dann nicht mehr nur Fragen, eine Antwort bekommen, sondern proaktiv etwas zugespielt bekommen.
Wo würdest du sagen, stehen wir da gerade? Weil ich glaube, der häufigste Use Case, den man so mitkriegt, sind Chatbots. Die machen genau das, Antworten. So auf der Skala von Antworten zu handeln. Wo würdest du sagen, bewegt sich die Welt im Moment?
Bei der GuideCom haben wir da ein ganz smartes Konzept des KI-Schiebereglers. Ich finde das ein sehr schönes Konzept oder sehr bildlich, wenn wir so einen Schieberegler haben. Mhm. Und wir sind da noch, ich glaube auch, gesellschaftlich, und gerade KI ist ein relativ großes gesellschaftliches Thema, nicht nur in der Arbeitswelt, überall, da geht es viel um Vertrauen, da sind wir noch sehr, sehr weit vorne. Wir arbeiten in vielen Fällen gar nicht sehr aktiv mit KI, zumindest kenne ich, um ehrlich zu sein, keinen echten Bereich, der erfolgreich an KI delegiert. Und ich glaube, das sind die Grenzen oder das sind die beiden Extreme des Schiebereglers. Kein Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und am Ende ist es die volle Delegation. Mhm. Und ich vertrete die These, nicht voll zu delegieren, sondern ein sehr gesundes 80-20-Prinzip zu haben. Und ich glaube, dann handeln wir da sehr smart, nämlich 80% Arbeit abnehmen, aber die letzten 20% sind die menschliche Entscheidung. So, und das macht dann tatsächlich den Weg auch für Kreativität frei.
Und diese 20% müssen zwingend menschlich bleiben oder sollten menschlich bleiben?
Der Meinung bin ich.
Warum?
Ich mache das mal an einem Beispiel. Und zwar, wenn Wirkung da ist, gerade durch Handlung, da müssen wir überlegen, was ist eigentlich Handlung und was echte Autonomie? So. Und wir wollen ja eigentlich gar kein autonomes System haben, sondern wir möchten ja ein System haben, was eigenständig handeln kann, aber so weit handelt, bis da eine menschliche Entscheidung hintersteckt. Wir wollen ja immer noch die menschliche Verantwortung dahinter haben. Also dafür ist der EU-AI-Act da. Dazu wollen wir aber auch eigentlich nicht unsere Jobs verlieren. Und das wäre ja auch fatal, weil das, was ja im aktuellen in der Welt in den Jobs auf der Strecke bleibt, ist ja eigentlich das Menschliche und das was wertschöpfend ist, weil wir die Zeit häufig für ganz, ganz viele Dinge brauchen, die der Wertschöpfung gar nicht beitragen, sondern dem Reporting, der Aufbereitung etc. Nehmen wir mal ein Beispiel Recruiting. Mhm. Das mag ich ganz, ganz gerne. Und da kann man
aus der Guidecom-Welt.
Das heißt, aus der Guidecom-Welt. Aber da finden wir auch ganz smarte Integrationsmöglichkeiten. Ein vollautonomer Agent, also ein echtes Delegieren würde bedeuten, in unserer HR-Suite oder wo auch immer, bewirbt sich ein Kandidat auf eine Stellenausschreibung. Diese Stellenausschreibung wurde vielleicht auch generiert, vielleicht schon autonom. Der Bot, der Agent, wer auch immer das ist, schaut sich das an, entscheidet, diese Person lade ich ein oder auch nicht. Er stellt einen Interviewtermin. Vielleicht sogar im allerbesten Fall ist gar kein Mensch mehr mit dabei. Das kann ja sehr autonom arbeiten. Wir sind ja gerade in der vollen Delegation. Hört sich das Interview an, bewertet das Interview und macht vielleicht sogar noch eine Vertragsverhandlung und schickt den raus. Also dann sind wir irgendwie 100% autonom, vermutlich der Traum eines jeden Startups. So. Das andere Extrem ist, es schreibt jemand die Stellenausschreibung. Der screent erst einmal ganz viele andere Stellenausschreibungen. Mhm. Der schaut vielleicht ein bisschen bei der Konkurrenz, der schaut bei sich selber, der schaut, was ist so gerade da, wie kann ich das Ganze smart verpacken, wie kriege ich das vielleicht auf die Generation zugeschnitten, die sich eigentlich bewerben soll. Screent dann die Kandidaten, die sich bewerben, sucht die Kandidaten aus, überlegt sich, wen kann ich dazu einladen, wer kommt mit ins Gespräch, sucht sich die ganzen Termine raus. Und wenn das alles da ist, dann überlegen wir uns, was fragen wir eigentlich den Kandidaten, wenn wir es nicht schon vorher gemacht haben. Und dann gehen wir in den Interviewtermin und während der Interviewtermin immer näher kommt, muss ich das Gleiche immer wieder machen für vieles anderes. So, am Ende, wenn wir uns jetzt mal die gesamte Kette angucken, dann sind eigentlich die echt wertschöpfenden Dinge,
das, was dazwischen
ist. Ich habe jemanden eingeladen und ich rede mit ihm in diesem Termin und ich lerne ihn kennen, ich gucke, ob der zu der Kultur passt oder nicht. Und das sind die 20%. Die würde ich ja gerne beibehalten. Also das macht mich ja aus, auch als Recruiter. Und wenn wir jetzt überlegen, wie können wir denn eigentlich smart einsteigen, was sind denn smarte Entscheidungen, die zum Handeln bringen, aber die mir Autonomie belassen, dann würde ich sagen, der smarte Weg ist hilfreich bei der Stellenausschreibung, weil Webseiten screenen kannst du am besten. Das kannst du auch automatisch machen. Mach mir einen Vorschlag innerhalb dieses Prozesses. Also geh von dem Prozess in den nächsten Prozessschritt, bereite mir alles auf. Screen mir alle Kandidaten, gib mir ein Summary. Gib mir vielleicht sogar einen Hinweis darauf, wo bestimmte Kernaussagen am besten sind. Schreib das rein, mach mir einen Vorschlag und mach mir für diese Menschen einen Terminvorschlag. Und mit Zusage oder Absage kann ich entscheiden, machen wir weiter oder nicht. Wenn die Zusage da war, dann machen wir mal eine Vorbereitung für den Termin, wenn wir uns dort treffen. So. Und plötzlich habe ich all diese 80% der Arbeit, die überall dazwischen ist, die kann ich sparen. Also im größten Teil geht es halt um Zeitersparnis, ja nicht um Menschenersparnis. Und plötzlich haben wir irgendwie dieses Zwischenmenschliche, das, was jetzt gerade zu kurz kommt, nämlich all dem Datenwust, der Protokollierung, all dem, was wir haben, ganz gut entgegengesetzt. Und dann sind wir auch smart im Prozess integriert.
Also handeln ja, aber nie zu 100% autonom, sondern nur da, wo
genau. Es
sinnvoll ist.
Handeln ja, aber nicht delegieren.
Okay. Du hast tatsächlich eigentlich die perfekte Überleitung zur zweiten These schon selbst gegeben, als du über unsere potenziell verloren gehenden Jobs gesprochen hast. Ich mache direkt mit These 2 weiter. In 5 Jahren arbeitet jeder, der in einem Büro arbeitet, mit KI oder verliert den Anschluss.
Ja, dem stimme ich zu.
Kann man, also ich habe den Vergleich schon häufiger gehört, kann man KI so ein bisschen mit dem Internet vergleichen, vom Scale der Disruption, die da im Gange ist, also gerade von der Geschwindigkeit, vom Zugang zur Verbreitung, vom Ausmaß der Änderungen, vom Ausmaß der Änderung der Arbeitsweise der einzelnen Leute. Das stellt ja gerade schon vieles auf den Kopf. Ist das vergleichbar?
Ich würde es nicht mit dem Internet vergleichen. Also der Vergleich wird häufig gezogen und ich glaube irgendwie auf die gesamte Gesellschaft hin ja. Ich würde es eher tatsächlich mit Applikationen vergleichen. Also ich habe das lieber mit dem Blick auf Software. So, irgendwann entstand der Shift zu großer, komplexer Software. Wir hatten irgendwie mehr Rechenleistung. Plötzlich wurde Softwareentwicklung immer teurer, weil die Software immer komplexer wurde. Und was war in der Arbeitswelt gefragt? Der Skill in ganz bestimmter Software. Wenn wir im Marketingbereich sind oder im Designbereich, dann gebe ich an, ich beherrsche Photoshop. Ich vermute, alles, was in Richtung Accounting geht, aber auch in vielen anderen Dingen, da wird vorausgesetzt, dass ich in Excel gut arbeiten kann. So. Und damals war es auch. Damals war der, zu Anfang war der Part, ich kann mit Computern umgehen, ich kann mit Software-Tools umgehen. Das war ein Goodie, da musste ich damit nicht mehr geschult werden. Und heute ist es Grundvoraussetzung. Heute gibt es keine Excel-Schulung mehr, sondern ich kann das. Und ich glaube, genau diesen Weg von optionalem Wissen, was mir vielleicht in meiner Karriere hilft, zu, das ist jetzt operational. Also von optional zu operational, genau das wird in der KI passieren. Aber es geht ja nicht darum, KI vollends nutzen zu können, sondern ich persönlich finde 3 wichtige Dinge zu beherrschen. Okay, welche wären das? Ein Part ist tatsächlich Prompting, gute Methoden anzuwenden. Also wir arbeiten in der Guide-Konfi mit der Costa-Methode. Da gibt es sogar Schulungen zu bei uns. Zu wissen, wo kann ich das Ganze für Automatisierung einsetzen? Und der dritte Punkt ist der einfach wichtigste Punkt, ist der Punkt zu bewerten. Was sind die Outputs? Weil wir müssen uns immer eins im Plan sein, gerade bei großen Sprachmodellen. Die großen Sprachmodelle sind auf allem, was im Internet gefunden wurde, trainiert. Das heißt, die großen Sprachmodelle sind einfach in allem, kann man sagen, ein ungefährer Weltdurchschnitt von dem, was verfügbar ist. Sie sprechen durchschnittlich gut Spanisch, sie sprechen durchschnittlich gut Deutsch, sie sprechen durchschnittlich gut Englisch. Es sind durchschnittlich gute Personaler, es sind durchschnittlich gute Buchhalter, es sind durchschnittlich gute Anwälte.
So, als Marketer, der sehr viel mit Text arbeitet und auch ChatGPT nutzt, kann ich das bestätigen. Was ich aber auch bei ganz vielen anderen Marketern sehe, die nehmen, also natürlich nicht bei Guidecom, aber auf sehr vielen anderen Webseiten oder in Blogbeiträgen, die lassen sich dann die Beiträge von der KI erstellen und da sind immer noch Fehler drin. Oder es ist einfach nicht so gut, so anschaulich gesprochen, wie wenn ein Mensch es machen würde, einfach weil es auf diesem Gros am Ausgangstext zu dem ganzen Internet beruht, wo man dann auch merkt, okay, die Kompetenz dann noch beurteilen zu können, ist das jetzt wirklich gut genug? An welchen Stellen muss ich jetzt selbst nochmal mit der menschlichen Expertise nachbessern? Bin ich ganz bei dir. Das wird auf jeden Fall, ist wichtig, wird wichtig bleiben.
Genau, und dann wird die Story nämlich auch rund, weil wenn wir jetzt überlegen, ich muss den Output bewerten, aber dann gehen wir eigentlich von optional zu operational, ja, und dann kommen wir eigentlich auch hin zu, ich möchte ja in der Co-Kreation arbeiten. Also, ich möchte die durchschnittlichen Möglichkeiten nutzen, die mir ein durchschnittlicher Werkstudent, ein durchschnittlicher Arbeitskollege bietet. Aber mein Fachwissen, und das ist der Grund, warum ich sage, hey, das wird ja niemals uns erlösen wird es auch nicht. Vielleicht, wenn man dadurch weniger arbeiten kann. Es wird uns aber nicht ablösen, es wird uns schneller machen und es wird die Qualität erhöhen. Aber auch nur dann, wenn ich beispielsweise als Marketing-Experte nicht einem durchschnittlichen Marketing-Experten Arbeit machen lasse, weil ich keine Lust habe, sondern weil ich als wirklich guter Marketing-Experte dem Ganzen überhaupt die Seele gebe. Also dein Wissen als Marketing-Experte macht ein durchschnittliches Wissen in dem Modell erst überdurchschnittlich. Und dann arbeiten wir im Rahmen Co-Creation. Ne? Dann können wir wieder kreativ arbeiten, dann können wir strategisch arbeiten, dann können wir irgendwie uns um Beziehungsaufbau kümmern, vielleicht Netzwerken und gucken, wo andere Trends sind, die nicht irgendwo auf einem Blatt Papier standen, sondern ich kann mir selber Ideen überlegen. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, wie wir mit KI gemeinsam arbeiten.
Dann kommt jetzt die Knackfrage. Provokant gefragt, wenn man jetzt beim Beispiel Marketing oder du hattest für ein Accounting gesagt, bleibt, braucht man dann in, ich weiß nicht, welchen Zeithorizont nehmen wir, 3 bis 5 Jahre, braucht man in 3 bis 5 Jahren dann noch genauso viele Marketer, genauso viele Accountants, um die Arbeit zu machen, die heute gemacht wird? Oder bleiben dann doch Jobs auf der Strecke?
Oh, ich gehe da ganz fest von aus. Also bisher gucken wir mal zurück, und da gibt es tatsächlich sogar wissenschaftliche Thesen drüber, aber schauen wir mal zurück, das Einsparpotenzial oder der Skalierungseffekt beispielsweise der Dampfmaschine hat nicht dafür gesorgt, dass weniger Menschen arbeiten. Oder die, nehmen wir mal andersrum, die Erhöhung der Effizienz der Dampfmaschine, und das ist, gucken wir uns das gleiche mal an mit dem Strombedarf für große KI-Rechenzentren, ne? Egal wie wenig oder wie viel wir einsparen, es wurde immer mehr angefordert. Also es ist immer mehr gewachsen. Ich glaube, die Menschen werden wachsen. Wir haben größere Märkte. Wir wollen mehr Marktanteile haben. Am Ende geht es ja nicht um die Ersparnis von Mitarbeitern und den Ersatz von Menschen, sondern es geht den Ersatz von Zeitersparnis. So. Das Ganze machen wir wegen dem Wachstum. Würden wir jetzt sagen, wir können Jobs abbauen deswegen, würde das ja eigentlich bedeuten, wir stagnieren. Wir bleiben da, wo wir sind. Ich glaube es eher andersrum. Ich glaube eher, das ist gewappnet sein auf Skalierung.
Wird ja wahrscheinlich auch dazu führen, dass ganz neue Rollen entstehen, die es heute noch gar nicht gibt. Zum Beispiel ein AI-Engineer, den es vor, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht gab. Also geht es eher dahin, dass sich Rollen wandeln, Tätigkeiten wandeln, aber so an der Masse der Arbeiterschaft sich wahrscheinlich nichts ändert.
Davon gehe ich aus.
Alles klar.
Das ist meine These.
Es ist schön, dass du jeweils zu jeder These von mir eine Abschlussthese selbst mitbringst. Fantastisch. Dann würde ich auch einfach mit der nächsten und letzten These weitermachen. These 3, Thema KI-Use Cases. Ja. Nur weil wir es können, bauen wir es nicht unbedingt. Hintergrund der These ist ein wenig, dass KI sich relativ rasant entwickelt und wir als Guidecom gleichzeitig in sehr vielen verschiedenen Branchen unterwegs sind. Also gibt es laufend neue Möglichkeiten und gleichzeitig sehr viele verschiedene Interessengruppen, die verschiedene Bedürfnisse und Wünsche haben. Wie gehen wir damit um?
Ich versuche mal die Story, weil wir können wieder von oben runtergehen, nämlich der Blick dahinter. Was soll die KI eigentlich autonom tun? Oder wo soll sie handeln, aber nicht komplett eigenständig handeln? Und der Punkt da, da hatten wir auch gerade einmal drüber gesprochen, wo ist das Ganze eigentlich in der Wertschöpfung? Wo macht das Sinn? Und ich finde, die Frage, was sollten wir tun oder sollten wir einen Use Case nehmen, ist halt genau die Frage, wo setzt dieser Use Case in der Wertschöpfung an? Ne, im Moment gibt es so, könnten jetzt sagen, die KI ist gerade so ein bisschen in der Pubertät. Es ist alles super aufregend, ist super spannend, aber nicht alles, was wir machen, ist immer super sinnvoll damit. Ich bleibe weiterhin dabei, es muss in den Prozess passen, es muss in den Workflow passen und es muss einfach Sinn machen. Also es muss wertschöpfend sein, entweder für uns intern oder wertschöpfend sein für unsere Kunden. Und jetzt gehen wir mal wieder auf den HR-Part. Eine pure Integration eines Chatbots liefert mir gar nicht mehr Wertschöpfung, als würden mich, als würden Mitarbeiter, Kollegen oder Nutzer der App ChatGPT befragen. Sondern was ist gut, wenn wir unser Wissen da drin haben, wenn wir vielleicht einen Experten haben, der sehr, sehr gut Sternausschreibungen schreiben kann. Dann ist da ein Mehrwert. Oder wenn wir einen Chatbot haben, der auch wirklich ein Personalfachexperte ist und nicht eben der durchschnittliche Personaler. So, den kann ich immer fragen, den habe ich überall zur Hand, bis auf meinem Handy. Aber den Personalexperten da zu haben, mit dem Wissen, was vielleicht wir als Guide kommen aus über 20 Jahren haben, das macht den Unterschied. Und auch hier wieder der Schieberegler, dann die Überlegung, das ist wie so ein Reifegradmodell, ne? Wie weit kann ich eigentlich oder weiß ich überhaupt, welche Entscheidungen ich selber treffen möchte oder welche Entscheidungen ich jemand anderes treffen lassen möchte, in dem Fall eine KI, und wo auch nicht. Und dann fangen wir eigentlich relativ vorne an. So, und da kommen wir nämlich dabei, sollten wir das tun? Erstmal gucken wir uns an, was haben wir denn eigentlich da? Was wissen wir über das, was wir tun? Und wenn wir wissen, was wir tun, dann können wir uns überlegen, was davon kostet eigentlich Zeit und bringt uns gar nichts, abgesehen von Dokumentation. Und genau diese Teile, da müssen wir rein. Ich glaube aber, das hat wenig mit KI zu tun, sondern das hat ganz, ganz viel mit dem eigenen Blick dazu zu tun. Was haben wir für Prozesse? Wie gut sind wir im Unternehmen aufgestellt? Wie flexibel sind wir? Wissen wir eigentlich, was wir entscheiden wollen? Wissen wir, was entschieden wird? Oder wissen wir das nicht?
Kann man jetzt sagen, dass, wie formuliere ich das jetzt möglichst unprovokant ausnahmsweise mal, dass vielleicht das Wissen über KI und sinnvolle Use Cases nicht überall gleich stark ausgeprägt ist? Weil ich habe tatsächlich in meinem eigenen Umfeld von Leuten, die in Unternehmen arbeiten, ganz viele Geschichten gehört von, ja, da wollen wir KI nutzen und da wollen wir KI nutzen und da wollen wir KI nutzen. Wie finden wir denn für unsere Kunden die Balance zwischen dieser Aussage, da ist gerade ein super Need, der vielleicht aber gar nicht sinnvoll ist, und dann wirklich dem anderen Pool, dass es langfristig in eine Strategie passt? Wie finden wir die richtigen Use Cases?
Ich glaube, die Frage müssen wir, dazu müssen wir eine andere Frage stellen. Also die Hauptfrage ist meistens, ich gucke in einen großen Bereich und dann fragen wir, können wir das mit KI machen? Aber die Frage ist ja eigentlich, wir schauen in den Bereich und wir müssen uns überlegen, warum sollten wir das machen und was verändert das? Und wenn wir uns überlegen, den Gedanken daran, wenn wir hier KI einsetzen, was verändert das? So. Und darauf brauchen wir dann eine gute Antwort. Also sparen wir mehr Zeit, bekommen wir dadurch mehr Kunden, sind vielleicht die eigenen Mitarbeiter in der Employee Experience deutlich zufriedener. Und jetzt, ich kann ja provokant werden, können wir den Mitarbeitern genauso viel zahlen für eine 4-Tage-Woche, weil die Arbeitszeit, also weil die Arbeitszeit einfach reduziert wurde, ich aber genauso viel erreiche. So. Ist übrigens gerade in den USA ein großes Diskussionsthema. Ne?
Ich würde sagen, Marc, wann können wir das denn bei Guide kommen? Wann sind wir da so?
Ich verweise da gerne auf unsere Unternehmensleitung.
Okay.
Ja. Also ich glaube, die strategisch gesehen müssen wir die Frage umdrehen und überlegen, was verändert der Einsatz von KI in diesem Umfeld? Und dann können wir ja durchaus auch push-getrieben reingehen, also aus dem Innovations- und Technologie-Push, zu sagen, ich kann was Neues, aber lass uns überlegen, was es verändert und nicht einfach nur überlegen, können wir das? Weil ehrlicherweise, ob wir das heute können oder nicht, das kann sich in 3 Wochen geändert haben, das hat sich garantiert bis nächstes Jahr geändert. Die Frage, was es verändert, hat sich immer noch nicht geklärt.
Okay, damit nimmst du mir eigentlich die nächste Frage fast weg, weil ich dich eigentlich fragen wollte, wo siehst du denn zukünftig das größte Potenzial für KI? Wenn du gesagt hast, das ist wahrscheinlich in einem Monat und in einem Jahr anders, dann frage ich dich, wo siehst du aktuell das größte Potenzial? Wo entlastet uns KI am meisten?
Da gibt es eine sehr, sehr schöne Studie von Accenture und die sagt zusammengefasst, über 40%, wenn wir knapp, glaube ich, ein bisschen mehr wie 40%, wenn wir über den Gesamtschnitt aller Aufgaben, über alle Branchen auf dem Arbeitsmarkt gehen, über 40% eigentlich Kommunikation sozusagen, der Glue-Code, um Aufgaben zu organisieren, um Ziele zu erreichen. Und das ist alles, was mit Text zu tun hat. Das sind E-Mails, das ist Organisation, das sind von To-Dos über Abfragen, ob was geschafft wurde oder nicht. Und das ist genau da, wo gerade große Sprachmodelle, also in diesem Rahmen von Text, sehr, sehr gut helfen können. Das kann man auf Personalebene sehen. Schickt mir jemand eine Bewerbung und ich muss sie durchlesen, ich muss sie verstehen, bevor ich handeln kann. Also da sind wir wieder der Schritt vor dem Handeln. Das funktioniert im Bankensektor. Schickt mir jemand seine Kredit oder Informationen, eine Selbstauskunft, alles, was ich brauche, um vielleicht einen Kredit, eine Finanzierung zu bekommen. Was muss ich machen? Ich muss das Ganze screenen, ich muss mir das anschauen, ich muss eine Bewertung abgeben. Und das zieht sich durch alles durch, bis hin zum Vertrieb, wo es im Customer Relationship Management darum geht, hey, was hat mir jemand geschrieben? Wann sollte ich ihn nochmal anschreiben? Brauche ich eine Erinnerung? Aber es selber zu tun oder zu gucken, ob das richtig ist, muss nochmal jemand rein. Das heißt, überall da jetzt, wo dieser nicht wertschöpfende Kleber drin ist, damit alles funktioniert und organisiert wird, da ist der Ansatz, wo ich glaube, in den nächsten Jahren und auch jetzt, und das sehen wir ja selbst bei uns in der GuideCom, wirklich gute Use Cases identifiziert haben, wurden und auch umgesetzt werden. Immer unter der Prämisse, wir wissen, wo die Entscheidung getroffen werden soll. Und der Mensch ist immer noch in der Verantwortung.
Zum Abschluss. Du hast Use Cases gerade angesprochen. Was ist der spannendste Use Case, der noch kommt? Deine persönliche Meinung. Hast du da was, wo du sagst, da habe ich richtig Bock drauf?
Oh Gott. Das ist eine gute Frage. Ich bleibe tatsächlich, das ist so ein bisschen das Steckenpferd gerade, weil wir da auch sehr, sehr viel zu tun haben, ich bleibe tatsächlich im Kundenservice. Ich mag vom Grundsatz her die Idee, gerade im Kundenservice für Entlastung zu sorgen. Also wenn man sich, da gibt es mal schöne Betrachtungsweisen und ich mag so den Part, je näher eine Arbeitswelt oder Menschen tatsächlich an ihrem echten Kunden dran sind, desto schnelllebiger ist diese Welt. Also schauen wir uns mal an, wir hatten enorme Gaspreisveränderungen, wir hatten enorme politische Veränderungen bis hin zu, wir brauchen alle Wärmepumpen oder das Gas wird irgendwie 120% teurer, ist das jetzt gerade aus meinem Kopf entstanden. Und dann sind Menschen in ganz, ganz vielen Sektoren, sei es im Bankensektor, im Personalsektor, KI kommt, auf einmal verändert sich der Arbeitsmarkt und auch hier bin ich, wenn ich vorne bin, auch als Recruiter, bin ich eigentlich sehr, sehr direkt und schnell involviert. Während sich nach hinten hin, je mehr man in Richtung eines echten Geschäftsmodells guckt, sich Dinge langsam ändern. Und irgendwo in der Mitte ist Technologie und das ist so wie Winter. Ne? Plötzlich ist Schnee da und ich brauche auf einmal Salz, weil es glatt ist. Und ich glaube, gerade da vorne in dieser schnelllebigen Welt, die enorm skalierungsfähig sein muss, weil jede kleine Entscheidung kann dafür sorgen, dass ich dort als Mitarbeiter, der direkt am Kunden ist, direkt davon betroffen bin, dass eine politische Änderung, die plötzlich kommen kann, einen enormen Arbeitsdruck auf mich ausübt. Ich glaube, dass hier tatsächlich dieses Thema Zeitersparnis im Gegensatz zu Menschenersparnis enorm wichtig ist. Ich kann nicht einfach einen Kundenservice um 100 Menschen skalieren und in 3 Monaten um 100 Menschen runterskalieren. Das funktioniert nicht. Aber in der Lage zu sein, für 100% oder 200% mehr Arbeitslast gewappnet zu sein, weil ich ohnehin schon eine gute Hilfe habe und weil das ein guter Workflow ist, da sehe ich den spannendsten Part. Und dann sind wir wieder. Das ist genau dieser kommunikative Kleber, den wir dann brauchen. Und da macht es am meisten Sinn. Also ich sehe es bis jetzt als größten Hebel.
Okay, dann bin ich gespannt, was in dem Bereich noch kommt. Und würde sagen, dann sind wir tatsächlich durch. Danke für die mega spannenden Einblicke. Ich kann dich schon mal vorwarnen, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass ich mit KI-Fragen und Themen auf dich zukomme. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und immer wieder gern.